So, wie von Bernd eben schon angekündigt, ist das Thema unserer heutigen einstündigen Sendung Lateinamerika, und zwar genauer Honduras. Das Land ist seit einiger Zeit immer wieder in den Schlagzeilen, weil dort ein rechtmäßig gewählter Präsident namens Manuel Zelaya aus dem Amt geputscht worden ist. Das gehört zwar nach Lesart der freien Presse hierzulande dort unten eher zur Normalität des politischen Alltags. Zelaya ist als Kritiker der amerikanischen Politik und mit einem gemäßigten Programm sozialer Reformen in Erscheinung getreten. Doch dieses Mal reagiert Washington betont anders als in früheren Jahren. Statt den Putsch gut zu heißen und zu unterstützen, hält die Regierung Obama daran fest, die rechtmäßigen Verhältnisse müssten gefälligst gewahrt bleiben. Die USA legen Wert auf einen diplomatischen Umgang mit Honduras und auf die Respektierung seiner nationalen Souveränität. Sie fordern die herrschenden Eliten im Lande auf, die Demokratie zu achten, so wie sie, die Vereinigten Staaten, das auch täten. Inzwischen laufen Verhandlungen über die Rückkehr des abgesetzten Präsidenten ins Amt, die, laut Bericht der Neuen Zürcher Zeitung vom vergangenen Freitag, kurz vor einem erfolgreichen Ende stehen. Unter sogenannter internationaler Vermittlung ist vereinbart worden, dass der aktuelle Präsident, der sich ins Amt geputscht hat, namens Roberto Micheletti, wieder abtreten und dem gewählten Präsidenten Zelaya Platz machen muss. Zumindest bis zu den Wahlen. Die sind für den 29. November vorgesehen. Die Armee wird laut Neuer Züricher Zeitung einen Monat zuvor den Wahlbehörden unterstellt. Bis zur Amtseinführung der neuen Regierung im Januar 2010 solle eine Regierung der nationalen Einheit und Versöhnung mit geeigneten Vertretern aller Parteien fungieren. Soweit zu den Fakten. Für uns ein Anlass, heute uns einmal mit diesem Putsch deshalb zu beschäftigen, weil hierzulande unisono vermerkt wird, dass Honduras und mit Honduras ein exemplarischer Fall für Obamas neues Vorgehen in der Außenpolitik vorliege. Die deutsche Presse hat ihn gleich zu einem Prüfstein für die Glaubwürdigkeit der USA in Lateinamerika erklärt. Erste Frage also, Elisabeth, was ist, was war in Honduras los?
Genau, bevor wir näher auf die Stellung Obamas eingehen, möchte ich zu Honduras selbst mal kurz was sagen. Anlässlich dieses Putsches erfährt man nämlich so einiges über diesen Staat. Die hiesige Öffentlichkeit klärt auf über das Land, über das, wie es heißt, Armenhaus Mittelamerikas. Es wird berichtet über die Armut und Gewalt, die in diesem Land herrschen. Die Hälfte der Bevölkerung ist demnach chronisch unterernährt. In der Hauptstadt Tegucigalpa leben massenhaft Leute in Slums und haben nicht nur mit der Gewalt des Staates zu tun, sondern auch mit der grassierenden Privatgewalt. Laut Süddeutscher Zeitung wüten dort Jugendbanden, der Drogenhandel zerfrisst die Gesellschaft. Das sind die Perspektiven für massenhaft Leute, an deren Überleben weder geschäftsmäßig noch staatlicherseits groß Interesse besteht. Die einzige Alternative, die diesen Jugendlichen bleibt, ist, dass sie ins Ausland gehen, dass sie ins Ausland fliehen, vor allem in die USA, wo sie dann als Billiglohnarbeiter meist ein Leben in der Illegalität fristen. Man erfährt auch, was ökonomisch in diesem Land läuft, nämlich fast nichts. Laut Spiegel Online oder Zitat Spiegel Online, eine hohe Arbeitslosenrate und eine extrem hohe Auslandsverschuldung kennzeichnen die wirtschaftliche Situation. Zu den wichtigsten Wirtschaftsfaktoren gehören laut Spiegel die unentgeltlichen Transfers, das heißt die Überweisungen der rund 1 Million im Ausland lebenden Honduraner. Was in Honduras selber, also in dem Land, an Geschäften läuft, das reduziert sich mehr oder weniger darauf, was die Großgrundbesitzer, die sogenannten Familienclans an Naturprodukten, das sind vor allem Kaffee und Bananen, in die USA verkaufen. Man wird auch aufgeklärt über die politischen Verhältnisse. Seit über 100 Jahren gibt es in Honduras 2 Parteien, eine liberale und eine nationale Partei, die wechseln sich mehr oder weniger an der Macht ab. Ihr Personal fällt mit der ökonomischen Nutznießerschicht, also den Großgrundbesitzerfamilien, diesen Clans zusammen, beziehungsweise wird von diesen bestimmt. Bis 1982 putschten diese Parteien sich abwechselnd an die Macht. Seitdem herrscht die Demokratie in Honduras. Seitdem darf also das gebeutelte Volk entscheiden, wen es für den besten und geeignetsten hält, für die nächsten 4 Jahre die politische Aufsicht auszuüben. An der ökonomischen Lage hat sich dadurch nichts geändert, also durch die demokratischen Verhältnisse. Auch nichts an der politischen Repression denen gegenüber, die gegen ihre miserablen Lebensbedingungen immer wieder aufbegehren. Der Spiegel berichtet, die Schere bei der Einkommensentwicklung, das alte Übel der Region, hat sich seit der Rückkehr zur Demokratie nicht geschlossen. Und wenn, auch das war hier zu lesen im Sommer, 6.000 Lehrer, die seit Monaten auf die Auszahlung ihres Lohns warten, ohne dass der Staat Anstalten macht, ihn zu bezahlen, wenn die also auf die Straße gehen, dann wird der Protest schlicht niedergeknüppelt. Auch was die herrschende Oberschicht angeht, also was die betrifft, auch die brauchte sich in den letzten 30 Jahren, also unter demokratischen Verhältnissen, nicht groß umzustellen. Jetzt liefert eben dieses System, das demokratische System, den verlässlichen politischen Rahmen für deren Geld- und Machtinteressen. Soweit so klar, was der gewählte Präsident von Honduras also zu verwalten hat, ist angesichts dieser Zustände, die hier in allen Zeitungen zu lesen waren, damit klar. In Honduras herrscht permanenter Staatsnotstand. Der nationale Haushalt ist ein einziger Bankrottfall des IWF. Dieser hält den hochverschuldeten Staat mit Kredit und laufenden Entschuldungen am Leben. Honduras lebt und zehrt davon, dass es von außen aufrechterhalten wird. Die SZ berichtet, öffentliche Investitionen hängen von Entwicklungshilfe ab. Ohne Schuldenerlass wäre Honduras pleite. Also, was in diesem Land überhaupt noch läuft, ist das Ergebnis auswärtiger, das heißt vor allem amerikanischer, politischer Berechnungen. Nicht zuletzt sei noch darauf hingewiesen, militärisch ist Honduras schon immer eigentlich eine Außenstelle des US-Militärs und war im letzten Jahrhundert laufend auch praktisch eingesetzter Stützpunkt für die Eingreiftruppe der USA in Mittelamerika. Außerdem verfügt Honduras selbst über ein von den USA finanziertes eigenes Militär, das nach innen für die Erledigung von Protesten sorgt, wie zum Beispiel eben erwähnt für diese Demonstrationen von den Lehrern. Das alles erfährt man, wie gesagt, anlässlich dieses Putsches. Aber diese Zustände hat der Franz schon darauf hingewiesen, in Honduras sind abgehakt als weltpolitische Normalität. Die sind gar nicht der Grund, dass Honduras es im letzten halben Jahr laufend in die hiesige Presse schafft. Das war schon eine andere Sache.
Ja, da ist in der Zwischenzeit dann noch einiges passiert. Denn gegen diese Lage will bzw. wollte der Ende Juni aus dem Amt geputschte Zelaya, der seit Januar 2006 Staats- und Regierungschef ist, vorgehen. Zelaya ist laut Frankfurter Allgemeiner Sonntagszeitung vom 5. Juli selbst Abkömmling einer Unternehmer- und Landbesitzerfamilie, der über die konservative liberale Partei an die Macht gekommen war. Aber im Amt hat er Anfang 2008 eine radikale Kehrtwendung eingeleitet. Zunächst also als Repräsentant der herrschenden Interessen, das heißt der Interessen der herrschenden Oberschicht angetreten, hat er sich zum Anwalt einer Rettung des Staates gewandelt. Diese Wandlung verdankt sich dabei genau dem Krisenbefund über die Notlage seines Landes, den die Presse hierzulande, wie von Elisabeth gerade zitiert, in ihren Berichten selbst vorstellig gemacht wird. Da beklagt Zelaya zum Beispiel bei einer Rede, bei einer Antrittsrede zum Beitritt zur Freihandelszone ALBA, ein alternatives Bündnis, gebildet aus Kuba, Bolivien und Venezuela, alternativ gegen die von den USA dominierten Bündnisse, das Zitat, das Land seine Unabhängigkeit auf den Gebieten der Energie, der Wirtschaft und der Lebensmittelversorgung bis heute nicht erreicht habe, und dass das Problem der Armut, des Elends, der Ausgrenzung von mehr als 4 Millionen Honduranern nicht habe beseitigt werden können. Er beklagt also 4 Millionen Outlaws in einem Land, das selbst gerade einmal 7 Millionen Einwohner zählt. Für das Staatsoberhaupt Zelaya ist das ein vernichtendes Urteil über den Zustand seiner Nation. Sein Land verfügt weder über die minimalen Voraussetzungen einer gesicherten Energieversorgung fürs Funktionieren einer Wirtschaft, noch über die Fähigkeit, sein Volk über die Runden zu bringen. Stattdessen sieht er es abhängig von fremden Staaten und ausländischen Geschäftsinteressen. Er nimmt wahr, wie Nicaragua mit steigenden Rohöl- und Nahrungsmittelpreisen konfrontiert ist, für deren Begleichung die Dollareinnahmen aus den diversen Quellen nicht langen. Nicht minder vernichtend ist aus dem Mund des höchsten Amtsinhabers von Honduras der Befund, dass die Nation ihre Ressource Volk hat derart verkommen lassen, dass dieses in seiner Armut gar nicht mehr Teil des Gemeinwesens bildet, sondern ihm vor allen Dingen entfremdet worden ist. Das diagnostiziert er als nationale Notlage und darauf legt Zelaya Wert, die habe nichts Vorübergehendes an sich. Sie sei nicht irgendeiner Sondersituation geschuldet, von der man hoffen könnte, dass sie irgendwann wieder vorübergehe. Vielmehr liege der Staatsnotstand im System begründet. Zelaya drückt das so aus auf dieser schon erwähnten Rede, Beitrittsrede zum Bündnis ALBA: Das System, das Honduras 40 Jahre lang regiert hat, hat das Problem nicht gelöst. Die Eliten des Landes, so Zelayas Befund, haben das Land zugrunde gerichtet. In einem Interview mit El País vom 28. Juni verweist er darauf, dass, Zitat, der bürgerliche Staat von den ökonomischen Eliten gebildet wird. Sie sind in den Spitzen des Heeres, der Parteien, der Justiz. Zitat Ende. Zelaya spricht dem ökonomischen Treiben seiner eigenen Klassenbrüder, das für Nationalisten härteste Urteil aus. Sie haben den Staatsnotstand verursacht, indem sie sich den Staat unter den Nagel gerissen und die Nation mit ihrem Egoismus ruiniert haben. Mit den, Zitat von ihm, bei dieser Rede, Angriffen verschiedener Einzelinteressen, die unsere Nationen so lange unterdrückt haben, bis sie sehr hohen Armutsraten unterworfen waren. Das will er als Präsident ändern. Deswegen leitet er unter anderem die folgenden Maßnahmen in die Wege. Rudimentäre soziale Reformen. So berichtet die Süddeutsche von einer Verdopplung des Mindestlohns in Honduras und kommentiert gleich selbst, das sei zwar immer noch, Zitat, lächerlich wenig, aber deutlich mehr als zuvor. Zitat Ende. Der Sache nach ist es also einerseits kaum mehr als ein symbolischer Akt. Andererseits beschädigt Zelaya mit dieser Maßnahme den Vorteil, mit dem Honduras vorher für sich geworben hat, dem Heer an Handlangern und Helfern die US-Investoren als gnadenlos billige Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Den staatlich eingerichteten Exportproduktionszonen mit ihrem offiziell genehmigten Niedriglohn und miesen Arbeitsbedingungen. Das führt innerhalb der herrschenden Klasse zu dem Vorwurf an ihn, dass er mit seinen Maßnahmen zur Rettung der Nation genau die Investoren vertreibt, die die national erwünschten Arbeitsplätze schaffen sollen. Dann nimmt er als weitere Maßnahme, zumindest vorübergehend, wie zu lesen war, Teile der Erdölverteilung in Staatshand, indem er Erdöllager für eine Zeit konfisziert, weil es Streit um die Pacht gab mit den USA. Es war unter anderem eins von, glaube ich, Exxon und Chevron dabei. Er schließt sich dem Wirtschaftsbündnis der Linksregierungen unter der Regie von Hugo Chavez aus Venezuela an. Er braucht nämlich Hilfe von außen und erhält sie auch. Venezuela hilft aus mit Erdöl, Kredit und Traktoren und sorgt so für ökonomische Grundlagen des nationalen Überlebens, die Washington laut Le Monde vom 30. Juni verweigert hat. Aber nach innen hat er auch einiges vor. Um sein Programm der Abwendung des Staatsnotstands gegen die herrschende Oberschicht durchzusetzen, von der er bislang den Staat usurpiert sieht, versucht er, seine Führung im Inneren abzusichern. Dazu soll ihm ein Verfassungsreferendum dienen, mit dem er Verfassungsänderungen durchsetzen will, die ihm auch eine Wiederwahl ermöglichen, was laut aktueller Verfassung nicht möglich ist, sich zweimal wählen zu lassen als Staatspräsident. Gegen diesen Schritt revoltieren die bisher staatsbestimmenden Kräfte, setzen den Präsidenten ab und schaffen ihn ins Ausland. Der ruft daraufhin das Volk auf die Straße zu gehen. Das Programm also, mit Reformen das Land in Ordnung und eine Entwicklung zum Besseren für den Staat in Gang zu setzen, führt in Honduras umstandslos zu einem Machtkampf und zur Infragestellung der Demokratie, der demokratischen Verfahren, die bisher dafür gesorgt haben, die jetzt angegriffenen Interessen an der Macht zu halten.
In Honduras findet ein Machtkampf statt und für alle Welt ist klar, dieser Machtkampf wird in Amerika entschieden. Das haben wir in der Einleitung ja schon gesagt, das gilt sofort als Exempel auf die Glaubwürdigkeit der neuen Linie Obamas. Das sieht die Presse so, also die sehen das so, dass Amerika die Instanz ist, die diesen Kampf entscheiden und auch die hiesigen Politiker und die Amis sowieso. Schließlich verfügen die Amerikaner über alle Mittel, diesem Putsch zum Erfolg zu verhelfen oder aber ihn scheitern zu lassen. Honduras ist nämlich nichts anderes als ein von den USA gestiftetes und aufrechterhaltenes Staatsgebilde, das in seiner formellen Souveränität durch und für die USA existiert und von dieser bzw. vom IWF lebt. Honduras ist eben genau das, was bürgerliche Begutachter verächtlich und Kritiker anklagend als Bananenrepublik bezeichnen, ökonomisch eine Großplantage für Bananen und Kaffee von US-Konzernen und einigen Großgrundbesitzern, ansonsten eine Sammelstelle von Dollarüberweisungen ihrer Emigranten. Also ist die Obama-Regierung gefragt, wie sie sich zu diesem Gegensatz stellt, den die politischen Verwalter dieses Staatsgebildes, die Putschisten und Zelaya, aktuell miteinander austragen. Honduras ist der erste Prüfstein, wie es die neue Mannschaft im Weißen Haus meint mit ihrem Change, was dieser Präsidentenslogan für Lateinamerika heißt. Eins ist dabei völlig klar. Auch für Obama kommt ein Raushalten überhaupt nicht in Frage. Nach dem Motto, sollen die doch machen, was sie wollen. Auch für ihn steht fest, dass die USA zuständig sind für die Geschicke in Lateinamerika. Also macht er auch den Fall Honduras zu einem Exempel seiner Entschlossenheit zu einer neuen Politik. Er segnet die Aktion der Putschisten nicht ab, erklärt sich nicht zu ihrem Parteigänger, sondern erklärt umgekehrt den Putsch zu einem furchtbaren Präzedenzfall für die Region. Laut New York Times vom 5.7. Die hiesige Presse ist erstaunt und rechnet es Washington schon hoch an oder auch kopfschüttelnd vor, je nachdem, dass die Vormacht, von deren Entscheidungshoheit man auch hierzulande natürlich selbstverständlich ausgeht, dass also die USA sich gegen ihre eigenen Kreaturen stellen. Die Sonntagszeitung hatte im Sommer getitelt: Neues im Hinterhof. Washington stellt sich auf die Seite eines Linkspopulisten und rügt den Umsturz in Honduras. Ein bisschen ist es so, als ob die konservative Presse die Welt nicht mehr verstehen würde. Zumindest ist sie doch der Meinung, dass der Putsch eigentlich allen demokratischen Maßstäben genügt habe. Das war in der FAZ nachzulesen, aber auch in der Welt, die berichtet sehr einfühlsam: Dieser Militärputsch wurde von rechtmäßig gewählten Volksvertretern, den Abgeordneten des Nationalparlaments und des obersten Gerichtshofes angeordnet, und zwar mit einer parlamentarischen Mehrheit von 124-4 Stimmen über die Fraktionsgrenzen hinweg. Soweit die Welt. Aber wie gesagt, Obama verurteilt den Putsch. Er setzt sich auch und gerade in diesem Fall also demonstrativ von seinem Vorgänger und von früheren US-Gepflogenheiten ab und verkündet auch richtig methodisch eine scharfe Zäsur gegenüber den Aktionen der Bush-Administration. Obama erinnert bei dieser Gelegenheit explizit daran, wie die Bush-Regierung in einem ähnlichen Fall vorgegangen war. Die hatte nämlich, Zitat, 2002 dem kurzlebigen Putsch gegen Chavez eine schnelle und stillschweigende Unterstützung angeboten. In diese dunkle Vergangenheit wollen wir nicht zurück, erklärt Obama, in der Militärstaatsstreiche sich über Wahlen hinwegsetzen.
Ja, das ist sie, Elisabeth, die neue Linie der amerikanischen Außenpolitik unter Obama. Deretwegen der mächtigste Mann der Welt Kredit genießt, vor allem auch bei jenen, die sich bislang immer schon an der Rücksichtslosigkeit gestoßen haben, mit der die USA ihren Interessen auf der Welt Geltung verschaffen. Wer sich nicht einordnete, wurde eingeordnet, notfalls gleich weggeputscht oder anderweitig eliminiert. Und jetzt unter Obama der Schwenk nach dem Motto: Wir respektieren das Votum des Volks. Ist das nicht wirklich begrüßenswert? Ist das nicht eine deutliche Wende zu einem respektvolleren, weniger gewaltsamen Umgang der Supermacht mit dem Rest der Staatenwelt, vor allem den kleinen, die wie Honduras den USA rein gar nichts entgegenzusetzen haben? So sehen es auch kritische Geister gerne. So wird es häufig kommentiert. Eine Wende ist das in der Tat. Nur sollte man, so meinen wir vom Forum Gegenstandpunkt, vor lauter Begeisterung darüber, dass die USA, ja was denn, jetzt in Honduras nicht einmarschieren oder per CIA den Kandidaten an die Macht putschen oder an der Macht halten, der ihre Interessen unverhohlen vertritt, nicht gleich vergessen, sich die Sache vielleicht einmal etwas vorbehaltloser anzuschauen. Und nicht gleich mit dieser Parteinahme für Obama. Wir möchten dagegen zum Beispiel die folgenden Gesichtspunkte und Argumente ins Feld führen. Zunächst einmal fällt uns auf, was Obama in Honduras alles nicht verändern will. Wie es im Land zugeht, da ist ja vor allen Dingen jetzt durch Elisabeth einiges schon gesagt worden. Zunächst einmal wird nichts verändert und soll nichts verändert werden an dem Elend, an dem Hunger, den Hungerlöhnen und den ruinösen Arbeitsbedingungen, die ganz im Interesse der amerikanischen Konzerne liegen, weil sie deren Mittel darstellen, um ihre Geschäfte zu machen und ihre Profite zu steigern. Davon ist wirklich nicht die Rede, wenn sich Obama damit brüstet, die amerikanische Politik würde das Votum des Volkes respektieren. Wie gesagt, kein Wunder, kann man auch so sagen, denn auf dieses Verhältnis, auf die gnadenlose Indienstnahme, ja, der als billige Arbeitskräfte, als unbegrenzt zur Verfügung stehende Arbeitskräfte zu Spottpreisen, die für die Gewinne der US-Multis brauchbar sind, kommt es ihm ja gerade an. Daran hat er nichts auszusetzen. Das soll ja gerade weiter und womöglich besser funktionieren. Auch an dem Status dieser Nation, an der Rolle von Honduras, nicht nur als ökonomischer, sondern auch als militärischer Hinterhof der USA, will er nichts ändern. Im Gegenteil, daran ist ihm sehr gelegen, an der Verfügung über diesen Landstrich in Mittelamerika, neben El Salvador und Nicaragua gelegen, mit seinen strategisch günstigen Militärbasen für die US-Streitkräfte. Also, Honduras als Staat von Amerikas Gnaden, völlig abhängig von den Diensten, die die USA für diese Nation vorsehen. Das ist die Rolle, die Obama ebenso wie sein von ihm kritisierter Vorgänger gutheißen und absichern wollen, wenn sie sie gefährdet sehen. Das erstmal als erster Einwand gegen jeden Jubel über Obama. So gesehen sind nämlich seine Zusicherungen, man respektiere diesen Staat, ein schlechter Witz. Schließlich existiert dieses Land, oder anders gefragt, was respektiert er da? Ein Land, das ja nur von Amerika und von Amerikas Gnaden existiert, als amerikanische Bananen- und Kaffeeplantage sowie als amerikanische Militärbasis. Seine Staatsräson geht auf in dieser Rolle und die beschränkten Mittel, über die dieser Staat verfügt, darauf hat Elisabeth ja schon hingewiesen, verdanken sich dem Internationalen Währungsfonds oder einem Unterposten des amerikanischen Staatshaushalts. der seine Basen finanziert. Alle Mittel, über die das Land verfügt, sind abhängig von, werden verwaltet von, werden gewährt von, sind also Teil der Kalkulationen, abhängige Variable der Kalkulationen und Entscheidungen der USA. Und dann kommt dieser Präsident, der genau daran, an diesen Abhängigkeiten inklusive der damit gegebenen Erpressbarkeit dieser Nation nichts ändern will und sagt, ich respektiere das Votum des Volkes. Einerseits ein grenzenloser Zynismus. Andererseits, das ist mir ein wichtiger weiterer Gesichtspunkt, ein gnadenloser Anspruch, der klar macht, was Obama vorhat, was er also bezweckt, wenn er das als seine neue Methode vorstellt. Demokratie soll sein, wir respektieren die Verhältnisse, die politischen Verhältnisse dort. Die Alternative, die er damit aufmacht, ist für Honduras wirklich kein Glücksfall. Von den Massen und ihrem Elend ganz zu schweigen.
Ja, wir machen gleich weiter mit unserem Thema Putsch in Honduras. Ich denke, im ersten Teil der Ausführungen ist klar geworden, dass über den Erfolg dieses Putsches allemal in den USA entschieden wird. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass der Putsch von den Amerikanern selber, von Obama selber, aber auch von den hiesigen Beobachtern angesehen wird als Präzedenzfall für die neue Linie der Obama-Regierung und die, soweit hatten wir das, glaube ich, jetzt auch schon angerissen zumindest, die verurteilt den Putsch, erklärt, dass sie dazu steht, dass sie das Votum des Volkes repräsentiert, dass also der gewählte Präsident Zelaya derjenige ist, den sie anerkennt. Und Franz hat im letzten Punkt nochmal ausgeführt, dass bei allem Respekt vor dieser amerikanischen Wende, die also nicht mehr einfach die Putschisten unterstützt, sondern erklärt, dass der gewählte demokratische Präsident ihren Respekt hat, dass dieser Standpunkt der Amerikaner an der Armut und der Gewalt, die in Honduras herrschen, erstmal überhaupt nichts ändern. Was Obama eben ändert, ist das, dass er sich darauf beruft, die demokratischen Prinzipien anzuerkennen. Und das ist in der Tat eine Wende, die fragt sich bloß, wer was davon hat. Demokratie buchstabiert Obama tatsächlich nicht mehr so wie sein Vorgänger Bush. Unter Bush war klar, von echten demokratischen Zuständen hat diese Regierung nur dann gesprochen, wenn die Richtigen in ihren Augen, also die Parteigänger der USA, an der Macht sind. Dafür, also um sowas sicherzustellen, hat die Bush-Regierung ebenso wie die Vorgängerregierungen keine Mittel gescheut und diplomatisch und materiell nachgeholfen, wenn die Falschen mit Wahlen an die Macht kamen oder kurz davor standen. In ihrem sogenannten Hinterhof hat die Weltmacht bisher genau dadurch ihre Führungsstärke bewiesen, dass sie mit der entsprechenden Rücksichtslosigkeit auf einer US-freundlichen Politik der jeweils amtierenden Partei bestanden hat. Und genau damit, also mit dieser Sorte von Diktaten, mit denen Amerika sich übrigens auch über sämtliche Einsprüche aller anderen lateinamerikanischen Souveräne, die es ja immer wieder gegeben hat, diese Einsprüche, da hat Amerika sich drüber hinweggesetzt, damit soll unter Obama Schluss sein. Von dieser Art Parteilichkeit setzt Obama sich ab. Er verpflichtet sich dem Grundsatz ehrlicher demokratischer Wahlen. Die USA sollen unter seiner Herrschaft gerade nicht Partei sein. Er will nicht, wie die Regierung Bush, sich immer für die Figur im Land stark machen, die amerikanische Interessen repräsentiert, sondern den jeweils gewählten demokratischen Präsidenten anerkennen. Gegen die Politik der alten Regierung hat Obama nämlich einen Generaleinwand parat. Bush hat mit seinem Zitat Verhalten aus den Zeiten des Kalten Krieges zum Anschwellen des Anti-Amerikanismus nicht zuletzt in Lateinamerika beigetragen. Also, was ist der Einwand gegen diese Sorte Parteipolitik, die Bush in Lateinamerika betrieben hat? Der Einwand Obamas lautet, diese Politik hatte keinen Erfolg. Sie war nicht effektiv. Dafür verweist er zum Beispiel auf den gescheiterten Putsch gegen Chavez. Aber vor allem ist sein Argument, die Bush-Politik hat den Anti-Amerikanismus in dieser Region verstärkt und damit gerade die Linke gestärkt, die Bush doch eigentlich bekämpfen wollte. Also hat Bush eigentlich den US-Einfluss, den er stärken wollte, geschwächt in Lateinamerika. Wenn der Vorwurf heißt, und so heißt er ja, die Bush-Politik war nicht effektiv, sie hat mangelnden Erfolg, dann, das kann man an der Stelle schon mal festhalten, hat Obama offensichtlich nichts gegen die Ziele, die Bush damit verfolgt hat. Ganz im Gegenteil, er wirft ihm ja gerade vor, dass er den Einfluss der USA in Lateinamerika mit seiner Politik geschwächt hat.
Also in der Sache lässt Obama bei aller Kritik an den Putschisten keinen Zweifel, da stimmt er mit dem Kurs, den Zelaya eingeschlagen hat, keinesfalls überein. Übrigens, da unterscheidet er sich auch nicht von Bush. Der hätte mit dem Kurs oder sicher auch nicht übereingestimmt. Was Zelaya an sozialen Reformen und staatlichen Rettungsmaßnahmen in Angriff genommen hat, die Helfer, die er dabei gesucht und gefunden hat, das geht selbstverständlich nicht in Ordnung und ist laut amerikanischer Lesart gegen die USA gerichtet. Umso höher soll man es dem US-Präsidenten dann anrechnen, dass seine Regierung auf eine machtvolle Parteinahme und Feindschaftsansage verzichtet, wenn ein Kleinstaat, in dem die USA letztlich das Sagen haben, nicht umstandslos nach den Vorstellungen Washingtons regiert wird. Ja, einerseits also, oder so gesehen, meint der Präsident es schon ernst mit dem Respekt vor dem Willen der Völker. Washington hält sich in der Tat zurück, stellt sich sogar gegen seine Parteigänger, wenn die sich nicht an die Regeln der Demokratie halten. Bei einer Rede in Moskau stellt er das noch einmal programmatisch klar. Ich zitiere aus dieser Rede: Die Vereinigten Staaten unterstützen die Wiedereinsetzung des demokratisch gewählten Präsidenten von Honduras, obwohl dieser sich entschieden gegen die amerikanische Politik gestellt hat. Wir tun das nicht, weil wir mit ihm einer Meinung sind. Wir achten das allgemeingültige Prinzip, dass Menschen ihre politischen Vertreter selbst wählen sollten, ob wir nun mit ihnen übereinstimmen oder nicht. Das bedarf natürlich der Erklärung. Wie erklärt sich, oder was ist auch der Inhalt, die Essenz dieser Politik, Elisabeth?
Ja, das ist in der Tat die Frage. Wenn der Obama sich doch in der Sache eigentlich sehr viel mehr einig ist mit den Putschisten, also deren Politik ihm inhaltlich viel näher liegt, und er dennoch, das fällt ja auf, nimmt er demonstrativ Partei für das Herzstück der Demokratie. Und das hat seine handfesten Gründe. Für Obama ist nämlich die Aktion der Putschisten eine massive Störung seiner Politik. Es mag sein, dass diese Generäle sicherlich viele Freunde in den USA haben. Sie haben auch sicher darauf gebaut, dass die mit ihnen verbundenen Kreise in US-Militär, CIA und in den konservativen Kreisen ihre Aktion unterstützen würden. Tun die ja auch. Aber in den Augen des amtierenden Präsidenten haben sie sich eine von ihm nicht genehmigte und sein Führungsprogramm störender Eigenmächtigkeit erlaubt. Mit ihrer Aktion stören sie die Stabilität im eigenen Land, und an der ist Washington sehr viel gelegen. Mehr noch, sie stören die gerade von Obama eröffneten diplomatischen Initiativen, mit denen er den Kontinent neu ordnen will und vor allen Dingen, mit denen er die USA wieder zu der Führungsmacht in Lateinamerika machen will. Dafür stehen, hat vielleicht jeder gelesen, die Treffen mit Chavez und so weiter. Das sind die Aktionen, die Obama praktisch verfolgt, um Amerika wieder zur Geltung, zu der gebührenden Geltung in Lateinamerika zu verhelfen. Und dieses Programm stören die Putschisten. Nicht zuletzt genau damit die Versuche, die er unternimmt, das antiamerikanische Lager, also das Bündnis um Chavez, aufzubrechen und zu spalten, um genau so diese Staaten für US-Interessen empfänglich zu machen. Im Land provozieren, also in Honduras selber, provozieren die Putschisten mit dem Sturz des gewählten Präsidenten einen Volksaufruhr. Statt Ordnung zu schaffen, erreichen sie das Gegenteil. Sie stiften störende Gegnerschaft, radikalisieren den Konflikt mit dem honduranischen Präsidenten und treiben diesen Chavez in die Arme, während Washington gerade daran arbeitet, in seinem Sinn Einfluss auf die abweichenden nationalen Bestrebungen zu gewinnen. Kurz, die Putschisten durchkreuzen die gesamte Linie von Obama und unterminieren das Programm, das er mit eben diesem Schlachtruf Demokratie im Auge hat. Das Programm heißt nämlich Stabilisierung der lateinamerikanischen Staatsverhältnisse unter der Regie einer US-Aufsichtsmacht. Die soll sich gerade dadurch bewähren, dass sie bei nationalen Streitigkeiten nicht Partei ergreift für eine der beiden Seiten und so mit ihrer Macht den Streit entscheidet. Stattdessen soll sie die Staaten dazu bringen, von sich aus ihre Verhältnisse, wie es dann immer so schön heißt, in Ordnung zu bringen. Die Staaten, jetzt allen Honduras steht dafür jetzt stellvertretend, sollen ihre Streitigkeiten als unwesentlich begreifen. Das ist ein Standpunkt, der ziemlich ignorant dagegen ist, dass es sich ja immerhin um nichts Geringeres als um einen Machtkampf in der Nation handelt. Diesen Kampf sollen die Politiker, laut Obama, vor Ort aufgeben und ihr Land zu stabilen Verhältnissen führen, mit denen Washington als sichere Bank kalkulieren kann. Die amerikanische Vormacht will nicht mehr den ständigen Aufpasser spielen, der selber Konflikte entscheidet, am Ende womöglich noch einer Partei zur Macht verhilft oder an der Macht hält, die dann doch nur partikulare Interessen verfolgen, statt das übergeordnete Ordnungsinteresse Washingtons zu garantieren. Und genau daran eben sollen sich die Politiker vor Ort auch in Honduras orientieren. Dafür, also für Einigkeit statt Streit unter den politischen Konkurrenten um die Macht und für Befriedung der Massen, an deren Zuständen, das hat der Franz ausgeführt, sowieso nichts geändert wird. Dafür soll Demokratie taugen. Ja, und das Militär soll deswegen auch in Honduras als Garant der Stabilität und als Ordnungsfaktor die alltägliche Gewalt in der Gesellschaft in den Griff bekommen, aber es soll nicht als parteiliche Machtinstanz die politischen Auseinandersetzungen in der Führung mittels eines Putsches entscheiden wollen.
Das ist der Standpunkt, von dem aus die amerikanische Regierung agiert, und der ist eben unter der Parole Demokratie und Respektierung der demokratischen Verhältnisse zusammengefasst. Washington erkennt und anerkennt damit, keinen unversöhnlichen Gegensatz mehr zwischen den honduranischen Kontrahenten, sondern begreift deren Machtkampf, der immerhin ein Machtkampf um die nationale Linie zur Beseitigung des Staatsnotstands ist, als einen lästigen, im Grunde überflüssigen Störfall. In Honduras geht es aus Washingtoner Sicht um untergeordnete Streitigkeiten, die den übergeordneten Aufsichtsinteressen der für Südamerika zuständigen Weltmacht und oder damit für Mittelamerika zuständigen Weltmacht zuwiderlaufen. Dementsprechend sehen auch die Verlaufsformen der Einmischung aus, die natürlich Obama die ganze Zeit praktiziert. Er stellt sich ja als berufener Schiedsrichter demonstrativ über die widerstreitenden Parteien auf den Standpunkt demokratischer Legitimität und verlangt von beiden Seiten praktisch, dass sie sich vertagen. Wenn Obama sagt, Respekt vor der Demokratie, dann verurteilt seine Administration die Putschisten, bringt aber nicht alle Mittel in Anschlag, um sie zum Aufgeben zu zwingen. Da hätte er ja wirklich einige, ist doch Honduras völlig abhängig von den wirtschaftlichen Beziehungen mit den USA und den Geldüberweisungen Amerikas und des IWF. Umgekehrt setzt sich Obama demonstrativ für das demokratische Recht Zelayas auf Präsidentschaft ein, ohne ihm allerdings deswegen wieder ins Amt zu verhelfen. Stattdessen fordert er von beiden Seiten, ihre unversöhnlichen Standpunkte zu relativieren und sich auf eine Regierung der Einheit und der nationalen Versöhnung zu verständigen. Die Putschisten sollen sich also mit dem Mann, den sie gerade weggeputscht haben, friedlich-schiedlich ins Benehmen setzen und umgekehrt Zelaya mit ihnen, damit der Störfall aus der Welt kommt. Washington mobilisiert einiges dafür, zumindest diplomatisch, macht sich stark mit der Organisation amerikanischer Staaten für Vermittlung, aber setzt gleichzeitig gegen das Votum dieser Staaten einen ihnen genehmen Vermittler durch, der den Streitparteien überhaupt erstmal die übergeordnete Lesart von Rückkehr zur Legitimität beibringen soll. Die Putschisten beugen sich diesem diplomatischen Druck, geben auf und Zelaya kehrt ins Amt zurück. Er wird dazu gezwungen, auf sein Verfassungsreferendum, mit dem er sich die Möglichkeit einer Wiederwahl durch das Volk und damit mit dem Volk im Rücken und damit auf die Fortsetzung seines Reformprogramms sichern wollte, verzichten. Verlangt wird von Zelaya also faktisch die Aufgabe seines Machtprogramms als Preis für die Rückgabe oder für die Rücknahme seiner Entmachtung. So bekommen übrigens die Putschisten in ihrem politischen Anliegen Recht und eine Handhabe, den falschen Kurs auf demokratischem Wege zu korrigieren. Dieses Hin und Her kann man die ganze Zeit verfolgen. Die US-Administration, wie es in der Presse heißt, ermutigt, de facto also nötigt, den de facto Präsidenten Micheletti dazu, an den Verhandlungen teilzunehmen und gegebenenfalls auch die Konsequenzen zu verstehen, wie es heißt, ja, die Amerikaner androhen, wenn es nicht gelingt, ihren Zweck bei diesen Verhandlungen durchzusetzen. Und Zelaya wird klar mitgeteilt, dass wenn er sich nicht auf Vermittlung einlässt, er eh keine Chance hat. Wenn sich Obama also dafür stark macht, dass Menschen ihre politischen Vertreter selbst wählen sollten, wenn er das zum allgemeinen Prinzip erklärt, dann ist klar, was dieses Prinzip für die amerikanische Außenpolitik leistet. Einerseits ist es ein abgrundtiefer Zynismus, ein von den USA geschaffenes Armenhaus wie Honduras mit seinen Elends- und latenten Bürgerkriegszuständen unter dem Gesichtspunkt zu betrachten, ob dort demokratische Zustände gewahrt sind und das Volk seine Herrschaft selbst wählen darf. Andererseits hat dieser Zynismus Methode, denn er zielt auf eine Leistung der Demokratie ab, auf die es Obama gerade ankommt, auf die Wiedereingemeindung und Unterordnung nationaler Unzufriedenheit. Die Wiederherstellung der Einigkeit der herrschenden Klasse in Honduras bedeutet der Sache nach, und das ist bezweckt, die Rückkehr zur demokratischen Verwaltung der unhaltbaren Zustände, wie gehabt. Daran will man schließlich nichts ändern. Aber dafür zu sorgen, dass die Unzufriedenheit des Volkes nicht ausartet, sondern funktional bleibt, dafür zu sorgen, dass es bei politischen Kontroversen um den nationalen Weg nicht zu einem nationalen Zerwürfnis kommt, das sollen die da unten gefälligst selbst hinkriegen.
Ja, vielleicht noch zwei Bemerkungen zum Schluss. Das eine ist, aufschlussreich ist an diesem Streit in Honduras vor allem auch der Richtungsstreit, der an diesem Fall in den USA eskaliert. Dort streitet nämlich die politische Klasse erbittert darüber, ob der neue Präsident nicht Parteigänger der USA bloßstellt und im Stich lässt, statt sich hinter sie zu stellen, ob er nicht linke Feinde Amerikas gewähren lässt, statt sie zu bekämpfen, ob er sich nicht von Chavez vorführen lässt, statt diesen in die Schranken zu weisen und Führungsschwäche zeigt, statt Führungsstärke. Dieser Streit macht unmissverständlich deutlich, worum es geht. Es geht um zwei Methoden, also wenn man jetzt Bush kontra Obama oder Obama und als Kritiker von Bush nimmt, es geht um zwei politische Methoden, die amerikanische Vormachtstellung in der Welt zu behaupten bzw. zurückzugewinnen. Was Obama seinem Vorgänger angelastet hat, nämlich dass er der Weltmachtstellung Amerikas mit seiner Politik Schaden zugefügt habe, das kommt jetzt von den Konservativen als Retourkutsche an Obama zurück. Noch ein zweiter Punkt. Wir möchten nämlich gern zum Schluss noch einmal unsere Hörer auf etwas Grundsätzliches bei dieser Art der Betrachtung hinweisen, die wir heute hier zum Thema auch hatten, also zu dieser Tour weltpolitische Affären für einen Bewährungsfall für die Politiker zu halten. Wir halten es nämlich für einen Fehler, die Führerpersönlichkeiten dahingehend zu überprüfen, ob sie es denn ehrlich meinen mit ihrem Programm und auszuloten, ob die über die Mittel verfügen, ihre schönen Versprechen auch einzulösen. Das mag der eine mit einer hoffnungsfrohen Haltung tun, der andere fragt eher skeptisch nach. Gutgläubig sind sie alle, denn sie nehmen und übernehmen das ihnen von den Herrschaftsfiguren präsentierte politische Ideal, also den Traum von der besseren Welt, den die Politik verspricht, als Messlatte für die Beurteilung der herrschaftlichen Taten. Sie nehmen das Ideal als den guten Auftrag, dem Weltpolitiker zu dienen hätten. Dabei enthält die feierliche Berufung der Politiker auf die Ideale, auf die grenzüberschreitend gültigen Werte regelmäßig die klare Ansage harter imperialistischer Ansprüche, dass sie zuständig sind, dafür die Welt zu zivilisieren, in der bekanntermaßen lauter konkurrierende Herrschaften ihre Rechte reklamieren, ist die Prämisse dieser Art politischer Botschaften. Im Namen dieser politischen Botschaften nehmen die mächtigen Staatenlenker nicht nur ihresgleichen in die Pflicht, sondern vereinnahmen auch ihr nationales Fußvolk für ihr imperialistisches Programm. Zumindest so lange, wie das, also das Volk, sich keine andere Frage stellt als die, ob der Führer es auch tatsächlich ernst meint mit seinem Versprechen, die Welt zu verbessern.